Alex, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich war jetzt die ganze Woche unterwegs, ne? Und das Coole ist ja tatsächlich, dass man unseren Podcast überall hören kann. Und dann ist mir aufgefallen, das geht ja nicht nur mit unserem Podcast, sondern auch mit den ganzen Podcasts von unserem heutigen Partner.
Stimmt, diese Folge, die wird euch nämlich präsentiert von Audible. Und dort findet ihr unzählige Podcasts und Hörbücher, wie zum Beispiel das Audible-Original Made in Germany, das Flughafen-Fiasko Berlin. Über dieses Thema, habe ich das Gefühl, redet ja im Moment niemand. Was ist da los bei euch in Deutschland?
Ja, aber genau das ist mir halt auch in Berlin aufgefallen, dass dieses Thema gibt es einfach überhaupt nicht mehr, was natürlich die Berliner absolut freuen wird. Denn ich würde praktisch sagen, der Berliner Flughafen ist der Corona-Gewinner mit dieser Nummer, weil einfach niemand mehr darüber spricht. Aber umso besser, dass da jetzt drüber gesprochen wird oder dass man sich das jetzt anhören kann. Ne?
Das stimmt. Nämlich in dem Podcast, wie schon erwähnt. Und beteiligt an dem Podcast war der Spiegelreporter Andreas Wassermann. Und der beschäftigt sich ja schon lange mit dem Skandal um den Berliner Flughafen. Und den Podcast, den hört ihr ab sofort, ich meine seit vorgestern, auf Audible. Und wenn ihr den durch habt, dann könnt ihr noch ganz viele andere Podcasts und Hörbücher hören. Und ich denke mir, wenn nicht jetzt, wann dann, oder? Ich meine, jetzt ist doch die richtige Zeit für Podcasts und Hörbücher.
Und wenn ihr jetzt Interesse gefunden habt, das ganze Angebot findet ihr auf audible.de. Und damit fangen wir jetzt direkt mal an mit unserem Podcast.
So sieht's aus.
Flaschenkinder, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 74. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, oder?
Das ist ja, ich hoffe, krass. Die Leute sind jetzt noch dran, nachdem wir uns gerade prostituiert haben.
Ja, es gehört dazu, mein Gott. Irgendwer muss den Bums ja zahlen hier. Ey, 74 Folgenkellerchen. Ich habe mir das jetzt mal ausgerechnet. Das sind 61, also bei einer durchschnittlichen Podcastlänge von 50 Minuten sind das 61 Stunden Audiomaterial. Das heißt, wenn jetzt jemand auf die Idee käme, er möchte gerne eine Binge-Listening-Session machen, dann könnte er frühmorgens beginnen und könnte durchhören bis Sonntag spätabends.
Wahnsinn. Mhm. Also, ich meine, das muss man sich halt auch mal überlegen, möchte man das überhaupt?
Ja, das ist die Frage. Ne? Also, das Ding ist ja auch, wenn ich mir die ersten Podcasts anhöre, möchte ich zu Spotify hinfahren und das händisch rauslöschen wieder, weil das war echt keine Glanzleistung, ne, der Anfang.
Ja, ich meine, jeder fängt klein an, aber mich macht das immer traurig, wenn ich Leuten vom Podcast erzähle und die sagen, nee, dann möchte ich aber jetzt ab Folge 1 anfangen und ich sage immer,
Folge 3 geben sie schon auf, weil sie denken, boah, ist das langweilig. Ja.
Und ich denke mir so, lass das lieber mit dieser ersten Folge, fange am besten so bei Folge 30 an.
Ja, das stimmt. Du, weißt du, was ich mir überlegt habe? Wir sind ja, also jetzt machen ja ganz viele, lustigerweise habe ich das Gefühl, dass jetzt jeder auf die Idee kommt, entweder Bananenbrot zu backen oder einen Podcast zu machen. Also ganz viele Leute machen jetzt auch Podcasts. Mhm. Und jetzt gibt's auch viele, die Podcasts ja schon länger machen und jetzt auch zum ersten Mal in den Genuss kommen, Podcasts zu machen mit ihrem Partner, ihrer Partnerin, die nicht im gleichen Raum sind. Also das, was wir ja eigentlich von Anfang an machen.
Ständig machen, ja.
Du sitzt in Köln, ich sitze in Wien. Und wir haben aber eine Eigenheit, dass wir immer über ein Audiosystem verbunden sind. Das Ding ist aber, dass wir uns nie sehen. Und jetzt dachte ich mir, wir könnten noch einfach mal unsere Kameras anmachen, weil ich möchte auch mal sehen, wie siehst du eigentlich aus, wenn du so mit mir podcastest?
Das möchtest du jetzt direkt mit uns machen.
Ich dachte, wir können das doch probieren, oder nicht?
Das können wir machen. Ich glaube nur, und deshalb habe ich das auch nie gemacht, dass du jemand bist, der ist visuell so schnell abgelenkt. Aber gut, lass uns das, warte.
Schau, ich bin schon hier, ich sehe dich schon. Achso, ich sehe mich. Nee, mich sehe ich. So, ja, Moment, Kenner, wo bist du denn?
Ja, hier.
Ja, jetzt musst du dir schnell was anziehen.
Nee, ich liege im Bettchen.
Oh, schön. Hast dich aber fein gemacht.
Richtig fein. 0,0. Das ist, also man könnte jetzt einen Screenshot machen und praktisch sagen, Männer, das erwartet euch, wenn ihr morgens neben der Keller aufwacht.
Ja, aber du willst ja noch Dates haben dieses Jahr. Also machen wir uns nichts vor.
Aber ich sehe dich
ja jetzt
nicht, Alex.
Du siehst mich nicht? Doch, ich habe doch meine Kamera. Ach so, wieso ist die denn wieder ausgegangen? So, jetzt?
Du siehst, du hast dich schnieke gemacht.
Naja, ich mache ja heute noch einen kleinen Ausflug. Ich mache einen Spaziergang in die Stadt. Und ja, da muss ich noch meine. Ich habe viele Dinge zu tun heute. Ich habe einige Dinge zu erledigen. Ich muss zum Beispiel meine Kresse ernten. Was ich ja an Kresse anbaue, das ist ja nicht mehr normal. Ich könnte ja eine Kresse-Factory aufmachen.
Sag mal, aber du hast auch ein bisschen Farbe bekommen, ne?
Ist das so?
Also es wirkt bei mir, als hättest du sogar einen leichten Sonnenbrand.
Nee, das ist lustig. Das ist immer morgens, weil ich wasche mir das Gesicht in der Dusche mit so einer Gesichtsreinigung und dann gebe ich mir eine Creme drauf und das macht dann immer so ein bisschen eine leichte Rötlichkeit in meinem Gesicht und das dauert dann ein bisschen, bis das verschwindet, ja.
Okay.
Ja, das ist ganz normal bei mir.
Soll ich ein bisschen was von meiner Woche erzählen oder meinst
erzähl
du, das
mal, ja, erzähl mal, ja, erzähl mal, was tut sich? Ich erzähle dann auch was sich hier bei uns so, also generell nicht nur bei mir, sondern auch bei uns tut. Aber du warst ja diese Woche unterwegs.
Genau, also ich musste beruflich nach Berlin und Hamburg und das war ein total komisches Gefühl. Erstmal, dass man die Stadtgrenzen verlassen muss, darf. Und ich muss aber sagen, alles im Allen war das wie eine Woche Urlaub. Das war einfach wunderschön. Das war wirklich, also das hat mich, glaube ich, davor von einer Depression gerettet, ja, würde ich sagen. Und ich muss tatsächlich auch behaupten, Alex, das ist natürlich lustig, weil sollen wir die Kamera jetzt anlassen oder nicht?
Ja. Warum?
Weil du so nach draußen guckst und so.
Ja, da ist gerade ein Vogel. Nee, da ist gerade ein Vogel vorbeigeflogen.
Ja, das meine ich. Was ich aber sagen muss, ich dachte ja, Deutschland generell hält sich, sage ich mal, wenig an das Ausgehverbot oder an das nur mit einer Person treffen. Und ich musste jetzt feststellen, nee, nur Köln hat ein Problem damit, weil in Berlin und Hamburg, da wird sich ganz klar daran gehalten.
Aber was ist denn los bei euch irgendwie? Ich meine, mir ist das ja schon relativ früh aufgefallen, als ich in Köln gewohnt habe und so die ersten Tage, ich bin im August nach Köln gezogen und ich dachte mir dann im November, so jetzt werden die doch mal langsam vielleicht die Tische reinräumen. Aber es ist in Köln tatsächlich so, sobald es nicht regnet, schneit und stürmt, sitzt einfach jeder draußen gerne. Also Es ist auch so eine Kölner Eigenheit und ich glaube, das macht es jetzt auch ein bisschen schwierig gerade.
Ich habe zum Beispiel auf meiner Tour ein paar Weinläden besucht und war dann auch bei einem in Bielefeld und habe dann praktisch, das stand dann da, das war ein Marktplatz, die Sonne hat geschienen, da standen auch Leute drumherum und dann habe ich gesagt, mein Gott, das muss hier ja im Sommer boomen, da kommt doch jeder vorbei und nimmt sich ein Gläschen Wein und schlendert über den Marktplatz oder nimmt sich ein Fläschchen. Die haben gesagt, nee, wir sind ja nicht in Köln. Also bei uns kommt keiner vorbei.
Bei uns kommt keiner vorbei. Bei uns bestellen alle online. Ja, ich find's lustig. Weißt du, was ich auch lustig finde? Ich hab jetzt Unfass, was machst du denn?
Nee, ich muss mir kurz mal ein Schlückchen Kaffee
jetzt
nehmen.
Jetzt sehe ich deine Decke irgendwie. Also das ist jetzt der Blick, wenn man bei dir morgens aufwacht. Weil du hast das Handy jetzt so hingelegt, dass wenn man morgens bei dir aufwacht und am Rücken liegt, dann sieht man genau das jetzt.
Aber wenn man morgens neben mir aufwacht, dann liegt man nicht auf dem Rücken.
Naja, kommt drauf an. Vielleicht bist du dann gerade mit deinem Gesicht drüber oder gerade unter der Decke.
Bitte lass uns nicht darüber anfangen zu reden, was man alles machen könnte, wenn man kein Corona hätte, weil das macht mich traurig.
Ja, gut. Was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt eine unfassbare Lust, Auto zu fahren. Das ist so ein Gefühl von, ich meine, total verrückt eigentlich, aber es ist so ein Gefühl von Freiheit, sich einfach ins Auto zu setzen und irgendwo hinzufahren. Ich bin gestern zum Metro gefahren und ich dachte mir so, Wahnsinn, das war wie so ein Tagesausflug war das für mich, weißt du? Zum Metro fahren, ein bisschen schmökern und dann wieder nach Hause zu fahren.
Ich verstehe das total. Also ich fand es auch so toll, über die Autobahn zu preschen und irgendwie die Welt an mir vorbei zu sehen,
Fang nochmal an, ja. Vorbeiziehen zu sehen.
So, vorbeiziehen zu sehen.
So nämlich.
Das war so schön.
Ja. Ja, bei uns hat sich auch einiges getan diese Woche, nämlich die Baumärkte haben aufgesperrt und es war ja eh wie zu erwarten, mussten plötzlich alle direkt am Montag zum Baumarkt gehen. Mhm, also es war direkt wahnsinnig wichtig. Ich wusste nicht, dass es so viele Heimwerker auch in Österreich gibt, ja, die auch so viel dringende Sachen kaufen müssen. Und es hat sich jetzt wieder verschoben, die Währung hat sich verschoben. Die erste Währung war ja Klopapier. So, dann kam die Hefe. Hefe war ja eine Zeit lang nicht zu kriegen in Österreich, war ja alles ausverkauft. Und jetzt ist die neue Währung Blumenerde. Also Blumenerde ist die neue Hefe.
Cool. Ja, bei uns haben die Baumärkte eh die ganze Zeit aufgehabt. Deshalb,
ja, gut. Ihr seid ja. Was soll ich sagen? Ich finde es ja geil. Ihr habt später mit den Maßnahmen begonnen und lockert und fängt früher mit den Lockerungen wieder an. Das finde ich richtig.
Ja, aber ich verstehe immer noch nicht, was jetzt die Lockerung sein soll, weil letztendlich.
Naja, die Schulen sollen wieder aufsperren.
Ja, aber ganz langsam.
Ja, ganz langsam.
Und das ist ja auch schon wieder, länderabhängig. Weißt du, du musst dir das so vorstellen, wenn die Frau Merkel etwas sagt, ja, dann ist das eine Empfehlung, an die sich die Länder halten dürfen. Mhm. Aber nicht müssen.
Ich weiß. Das ist bei euch in Deutschland ein bisschen more complicated als bei uns. Was ich spannend finde, ist auch, also man kann ja viel machen, ne? Man kann sagen, man kann den James Bond-Fans die Kinopremiere wegnehmen. Okay, das kann man verkraften. Man kann den Fußballfans die Fußballspiele, die Champions League-Spiele wegnehmen, das kann man verkraften. Aber nimm niemals dem Münchner das Oktoberfest, ja. Das ist einfach unantastbar. Und deswegen verkaufen die auf der Wiesn feuchtfröhlich schön ihre Tische. Ich habe nämlich jetzt gelesen, dass die Tischreservierungen für das diesjährige Oktoberfest ganz normal am Laufen sind. Und da denke ich mir so, das nenne ich einfach Optimismus. Das finde ich gut. Einfach
also
dieser,
ich
halt dieser
auch
Münder.
Dafür, ich glaube,
ja, bei
ist
uns,
der
da kommt ja kein Corona nicht. Na, sicher nicht. Ja, wir machen die Wiesn, ja, es komme, was wolle. Ja, sicher.
Naja, du musst ja überlegen, dass Bayern das erste Bundesland war, was richtig hart durchgegriffen hat. Und ich denke, nur aufgrund des Oktoberfestes. Die wollen ihre Grenzen schließen. Denen ist auch egal, ob Touris kommen. Denen
ja,
geht's
freilich.
Darum,
ja, ne? Mir ist das wurscht, ob der Preis kommt oder nicht. Wenn wir saufen wollen und wenn wir ein Wissen haben wollen, dann machen wir das. Ja, da könnt ihr alle draußen bleiben. Von mir aus machen wir eine Quarantänezeit.
Deshalb ja auch Großveranstaltungen nur bis 31. August verboten bei uns, weil ab September geht da.
So nämlich. Aber das ist ja so ein bisschen auch dieser, ja, das ist ja in der DNA irgendwie eingebaut. Das ist ja wie wenn du dem Kölner, gut, das Gute ist ja, dass das noch lange wird, wirklich
ja,
weit weg ist. Ne?
Also
wenn
Karneval.
Du dem Kölner den Karneval wegnimmst, dann ist aber auch zappenduster, du.
Nee, also bis zum 11.11. soll sich Corona mal schön verziehen, das sage ich euch. Weil ansonsten, ansonsten ist der Kölner am Durchdrehen, nee.
Heute ist übrigens der 19. April und zwar heute ist Primeltag in Großbritannien und ich habe gelesen Pimmeltag, ich weiß auch nicht warum, ich lese immer Pimmeltag, wenn ich das Wort, liest dir mal das Wort Primeltag durch, sieht aus wie Pimmeltag. Also Primeln sind für mich so die klassischen Friedhofsblumen.
Ich finde die auch nicht schön.
Also nee, das ist für mich wie Stiefmütter. Nichts. Stiefmütterchen ist für mich auch so eine Blumenart, die kann ich nicht nachvollziehen. Also
Stiefmütterchen hat meine Mutter früher sich immer gekauft und bei uns auf dem Balkon gemacht. Die fand die irgendwie süß.
Nee, das ist für mich eine absolut absurde Blumensorte. Das ist so wie heißen die? Pelargonien. Pelargonien sah aber erst. Also bis zu dem Zeitpunkt, als ich wusste, dass man Pelargonien essen kann, waren die für mich total uninteressant. Das sind diese Hängeblumen, die oft so auf diesen rustikalen Häusern und Balkonen sind.
Ja.
Und die Blumen gehören aber tatsächlich zur Familie der essbaren Blüten. So, habe ich nämlich mal einen Artikel drüber geschrieben, weil falls du dich erinnern kannst, bin ich Gastrojournalist.
Mein Kulinarik-Journalist.
Kulinarik-Journalist. Und da habe ich mal drüber über essbare Blüten geschrieben und da konnte ich es nicht glauben, dass man tatsächlich Pelargonien essen kann. So.
Wahnsinn.
Gut, und
dann
heute,
haben wir das jetzt
ja,
auch
Ja, haben wir das auch geklärt und heute ist auch Tag des Wäscheaufhängens in den USA.
Super, das habe ich direkt heute Morgen gemacht, habe ich ja alles richtig gemacht.
Hast du schön zelebriert. Hängst du deine Wäsche eigentlich raus? Ich streite ja immer mit Freunden, weil da gibt's ja zwei Lager. Die einen sagen, es völlig egal, und die anderen sagen, die stimmen mir zu und sagen, das stimmt. Wenn man die Wäsche raushängt nach dem Waschen, riecht sie tausendmal besser durch die Lufttrocknung draußen.
Ich hänge die bei so einem Wetter, wie es jetzt ist, raus, aber im Winter natürlich nicht.
Ja, im Winter nicht, klar. Ja.
Aber jetzt bei so einem Wetter, da freuen sich meine Nachbarn ja eh, weil man hat ja den vollsten Blick auf meine Terrasse, dass die auch meine Schlüppis sehen, ne? Dass die mal sehen, wie könnte es bei ihnen aussehen.
Wie könnte es bei wenn Frau auch so in der Unterwäsche tragen würde.
Wenn sie mal 5 Mark mehr in die Hand nehmen würde für die Unterwäsche, ja so.
Ja, nicht im Zehnerpack bei C&A. Nee, da gibt's auch Alternativen dazu.
Ja, die Streitgespräche würde ich gerne hören. Schatz, guck doch mal, die Verena, warum hast du sowas nicht?
Kannst du auch so mal sowas anziehen? Geh doch mal zu Verena, red doch mal mit der, wo die das kauft.
Ja. Ja. So sieht's aus. Du, so Alex, aus. Wir haben zwar 9.20 Uhr, aber ich hab schon wieder Durst.
Dann lass uns zum Burner der Woche kommen.
Der Burner der Woche.
Heutige Burner der Woche ist von einem Weingut, das habe ich, glaube ich, schon relativ oft vorgestellt.
Wir müssen noch dazu sagen, dass heute haben wir nur einen Burner der Woche, weil wir hatten gestern wieder einen Videocall mit Freunden und da hast du den schon getrunken. Und deswegen haben wir gesagt, wir stellen den heute als gemeinsamen Burner der Woche vor.
Genau, und zwar die ein oder anderen, die bei meiner wundervollen Weinprobe dabei waren, kennen den schon, diesen Wein, ist von Daniel und Bianca Schmidt, der Riesling. Und lustigerweise kommen aus Rheinhessen und Daniel und Bianca Schmidt haben 2012 angefangen, sich mit Naturwein zu beschäftigen, 2014 ihren ersten Jahrgang dann rausgebracht und es war auch ein Riesling. Und deshalb ist es ganz spannend, den zu trinken, wenn man auch schon die anderen Jahrgänge kennt, um so ein bisschen die Entwicklung zu sehen. Und man muss einfach sagen, ich bin ja überhaupt kein Riesling-Fan, aber der hat so schöne Charaktereigenschaften.
Welche zum Beispiel? Das sagt man ja auch immer schön über einen Partner. Mein Partner hat so tolle Charaktereigenschaften. Und fragt man welche, und dann hat man keine Antwort drauf.
Ach so. Ja, also dieser Wein ist erstmal wunderschön naturtrüb. Ich finde, der hat im Mund was, der umhüllt so den ganzen Mund mit Geschmack. Da hast du was Apfeliges, da hast du was Mostiges, ein bisschen Brioche. Da hast du einfach das volle Leben drin. Und ich finde, gerade wenn man die beiden dann auch kennt, du merkst einfach, da er wird mit allen Konventionen des Riesling-Machens einfach, es wird über Bord geschmissen und es wird gesagt, wir machen ein wundervoll tolles Naturprodukt ohne Zusätze in eine Flasche rein. Und dann hast du einfach einen Riesling, der nicht dieser typische Riesling ist, wie man ihn vom konventionellen Wein kennt. So.
Jetzt habe ich eine Frage an dich, weil es wird immer wieder diskutiert. Auch diese Woche habe ich wieder eine Diskussion mitbekommen unter Sommeliers, Winzern, Weinkennern, die einen sagen, es ist unfassbar wichtig, über die Sorte zu sprechen. Jetzt reden wir ja immer von Naturwein. Und die Frage, die ich mir stelle und die ich dir auch stelle, weil du bist ja jetzt ausgebildete Sommelier, wenn man so will, ist es überhaupt heute noch zeitgemäß, über eine Sorte zu reden? Also ist es überhaupt noch wichtig zu sagen, das ist ein Riesling? Weil die Frage ist ja, gerade bei Naturwein schmeckt ja der meistens ja sowieso nicht wie Riesling oder wie Veltliner schmecken sollte. Und da frage ich mich dann immer, wie essentiell ist es überhaupt noch, über die Rebsorte zu reden? Natürlich kann man sagen, das ist drinnen, einfach so als Info. Aber im Endeffekt sagt es über den Geschmack gar nichts mehr aus.
Ja, aber das ist es halt genau in der Naturweinwelt. In der konventionellen Weinwelt gilt Qualitätswein ja dann als besonders gut, wenn ich die Rebsorte rausschmecke oder rausschmecken kann. Und dann dazu noch sagen kann, ja, ich merke aber auch Terroir und sowas. Aber eigentlich ist es in der konventionellen Weinlehre richtig wichtig, dass du die Rebsorte auch rausschmeckst, ja. Und dann aber auch noch sagen kannst, was ist mit der passiert, ist die gereift, wie auch immer. Im Naturwein gebe ich dir absolut recht und das finde ich auch eben das Interessante. ist es eigentlich für mich, dich, wahrscheinlich einen Großteil völlig egal. Das Einzige, was man dann nur manchmal sagen kann, ist, och, das ist zum Beispiel, wenn man dann sagen würde, das ist ein Riesling und man sagt, oh, total überraschend, weil schmeckt ja überhaupt nicht nach einem Riesling. Und ich finde es auch viel interessanter darüber zu reden, wie ist der Geschmack, was war in dem Jahr vielleicht los, klimatisch und auf welchem Boden, und das ist eigentlich das, was du eher rausschmeckst. Und dann sagst du, das ist die Traube Riesling. Aber ich finde, das steht in meiner Verkostungswelt überhaupt nicht im Vordergrund. Mir geht's darum, schmeckt der mir oder schmeckt der mir nicht. Aber ich weiß, dass das natürlich gerade diese Otto-Weinkenner, die sich nur darauf versteifen und das ja auch jahrelang gelernt haben, was ja auch echt schwer ist, dass das natürlich für die der größte Anhaltspunkt ist.
Ja, vor allem das Lustige ist ja, dass es das nur bei Wein gibt. Also bei keinem anderen Genussmittel, Lebensmittel gibt es das. Das heißt, wenn jetzt ein Koch zum Beispiel macht jetzt ein Gericht mit einem Lachs und der nimmt jetzt zum Beispiel einen Level Rouge Lachs, also einen der hochwertigsten Lachse, die es gibt in der Küche aus Frankreich, nimmt der den und dann serviert er dir den. Da würdest du ja nie den probieren und sagen, ah, das ist Label Rouge. Nein, da wird, weil der, er sagt dir das, dass es das ist. Und du denkst dir, ah, okay, schmeckt richtig geil, ja. Aber es ist ja völlig egal, ob du es rausschmeckst oder nicht. Wenn der dir schmeckt, dann schmeckt er dir. Und wenn du weißt, da ist was Gutes drin, dann ist es ja noch besser. Und wenn du weißt, wie ist der gemacht worden. Aber das ist ja, das ist gut. Das
wär, also ich
für viele konventionelle Weintrinker werden jetzt wahrscheinlich sagen, boah, die zwei, ey, die haben ja echt überhaupt nichts kapiert in ihrem Leben.
Ja, das mag sein, aber ich glaube auch nicht, dass uns so viele konventionelle Weintrinker hören, um ehrlich zu sein. Aber ich muss tatsächlich sagen, bei den ganzen Weinproben und bei allem, was ich Leuten erzähle zu den Weinen, da interessiert mich die Geschichte vom Winzer. Wie sind die auf die Idee gekommen, Wein zu machen? Wo leben die? Also wie sehen die Weinberge aus? Wie sind die Weinreben? Wie bewirtschaften die das? Und ich glaube, wenn du diese ganzen Infos hast und einen Wein trinkst, dann trinkst du den völlig anders, als wenn du dir da einfach...
Aber was auch lustig ist, dass viele Leute, die sich mit Wein nicht beschäftigen, wenn du die zum Beispiel fragst, wenn die dir einen Wein zum Beispiel geben, wenn du beim Abendessen bei denen bist, dann machen die den auf und dann sagen die, und ich sag, na, was gibt's jetzt Guter? Sondern sagen die zum Beispiel ein Sauvignon Blanc. Und dann denke ich mir, das ist das, was mich am wenigsten interessiert eigentlich. Also mehr interessiert mich ja, wer ist der Winzer und wo kommt der Wein her, aus welcher Gegend, bla bla bla. Weil ich sage ja auch nicht, wenn ich ein Bier trinke, welches Bier trinkst du da? Dann sage ich, ja, ein Pils mit Kaskadhopfen. So. Also,
ja, aber das ist ja das, woran sich auch meine Eltern und viele Menschen orientieren. Dir sagen ja auch ganz viele Menschen, wenn du fragst, was für einen Wein magst du, dann sagen sie dir ja auch die Rebsorte. Und sagen sie ja, ich trinke immer Chardonnay. Und du denkst dir so, ach ja, komm, dann zeige ich dir mal, dann zeige ich dir mal einen gereiften, du Fräulein. Ja. Und dann reden wir noch.
So nämlich.
Ja. Ja gut,
ja,
lass
übrigens
uns auch
nicht
so fachsimpeln, das haben schon wieder alle abgeschaltet.
Wieder alle abgedreht, ja gut, ihr könnt ja die Kapitelmarken weiter scrollen, ne? Also das ist ja das Gute bei uns. Aber was ich noch sagen wollte, die Daniel und Bianca Schmidt kommen ja aus Flörsheim und ich habe mir das jetzt mal auf der Karte angeschaut. Man könnte rein theoretisch, könntest du mit dem Boot in Köln einsteigen und bis zu ihnen mit dem Boot am Rhein fahren.
Das stimmt. Wir haben auch letztens überlegt, einfach aus Verzweiflung, weil man ja nicht mehr reisen darf, dass ich mich einfach in den Rhein plumpsen lasse und dann werde ich da schon irgendwann angetrieben.
Irgendwo zumindest.
Irgendwo halt. Ne? Also irgendeiner, das ist ja so eine, man muss sich
Deidesheim so vielleicht
genau,
auch. Genau,
ne? Man muss sich das so vorstellen, wie so die krasse Weingegend und viele der Jungwinzer sind dort auch angesiedelt. Also beim Jason Gröbe von Bergkloster, Andi Mann, Andi Weigand, Andi Weigand ist völlig woanders, aber Marto ist auch dort in der Gegend. Also das ist so eine, egal wo du landest, du wirst guten Wein
immer gut,
bekommen.
Immer gut. Also ja, das ist doch super. Sehr schön. Ja, bei uns würde es nicht gehen, weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel in die Donau schmeißen würde, dann würde ich ja flussabwärts getrieben werden. Das heißt, die Wachau liegt ja dann hinter mir. Also ich werde dann, also da kommt dann nicht mehr, also gut, da kommt dann Heimburg und so Kanuntum. Aber jetzt die guten Weingegenden, die liegen da alle stromaufwärts. Das heißt, es wäre ein bisschen doof dann bei mir.
Ja gut, Alex, dann würdest du beim, wahrscheinlich ist das dann eher so ein Massenweingegend oder ist so ein…
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Nee, da gibt's schon gute Winzer auch, aber das ist jetzt nicht…
Ja klar,
nicht,
es gibt überall
nicht, gute Winzer. Naja, aber das Gute ist, du kommst ja dann, wenn ich weiter in der Donau bleibe, komme ich ja dann irgendwann auch in Bratislava raus. Und die Slowakei hat ja auch ganz tolle Naturweinwinzer, muss man sagen.
Ja. Oh ja, also mein Herz blutet immer noch, weil diese ganzen verdammten Messen dieses Jahr abgesagt sind, egal zu welcher Zeit. Ja, deshalb wird's umso spannender. Mein großes Ziel ist es am 15. November, also um diese zweite Novemberwoche, wird in Lyon und ganz im ganzen Beaujolais Nouveau gefeiert. Und ich glaube,
da bist du dabei,
da musst du hin. Da muss ich hin, da feiere ich eine Woche lang, dass es den neuen Beaujolais gibt.
Okay. So. Wisst ihr Bescheid. Brauchst du noch eine Reisebegleitung? Sollen wir jemanden casten?
Ja, wer Lust hat, mit nach Lyon zu kommen, gerne. Ich bin, lasst uns feiern. Lasst uns feiern, lasst uns tanzen.
Okay, das ist eine Ansage. Kommen wir zu unserer beliebten Rubrik der Frage der Moral, die viele, das ist wie bei Wein. Entweder man liebt es oder man hasst es. Und bei der Frage der Moral ist es auch so. Aber wir lieben es, ne, Köllerchen?
Sonst ja, wir lieben es sehr.
Dann lass uns loslegen. Diese Woche bin ich dran.
Eine Frage der Moral, der Moral. Da, 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 da.
Also meine Frage der Moral diese Woche ist folgende. Sie hat nichts mit Liebe, Sex und Zärtlichkeit zu tun, wie deine Fragen der Moral immer, sondern sie ist eigentlich relativ banal. Also angenommen, du fährst jetzt, so wie du diese Woche gefahren bist, von Köln, privat jetzt aber nicht beruflich, von Köln nach Berlin mit dem Auto und eine Freundin sagt zu dir, kannst du mich mitnehmen, weil ich muss auch nach Berlin. Und dann kommt ihr in Berlin an und dann steigt ihr aus und verabschiedet euch. Findest du das dreist, dass sie jetzt nicht auf die Idee kommt, dir zu sagen, was bin ich dir schuldig? Kann ich dir was zum Tank dazugeben? Oder findest du das okay, weil du ja sowieso dorthin fährst? Oder hättest du dir erwartet, dass sie dir was zum Tank dazugibt? Weil schließlich und endlich hat sie ihren Vorteil. Sie kommt viel günstiger weg und ich schaue immer in die falsche Kamera, ne? Ich schaue immer in die Laptop-Kamera, dabei bist du ja hier. Und wo war ich jetzt? Ja, und hat eigentlich Geld gespart und wäre es ja fair, wenn man sagt, okay, du hast jetzt auch was davon, weil du hast ja schließlich auch die Fahrleistung erbracht und du zahlst ja auch die laufenden Kosten für das Auto, wäre das eigentlich eine logische Geste, dass sie dir jetzt auch, keine Ahnung, ein Zwanni gibt und sagt so, danke fürs Mitnehmen.
Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich jetzt in den letzten halben Jahr zweimal netterweise von Leuten mitgenommen wurde. Einmal war es aus einer Weinmesse in Frankreich und einmal war es von Weinberg an der Mosel. Das waren Menschen, die waren eh schon da und ich bin praktisch mit denen zurückgefahren und habe dann beiden am Ende angeboten, ihnen was zum Tank dazu zu tun. Und beide haben es abgelehnt, weil sie gesagt haben, ich hätte die Tour eh gemacht. Aber ich fand das zumindest höflich, ja. Also ich hätte es dann in manchen Fällen bei den Situationen, wo es eh klar war, die fahren ja zurück, hätte ich mich dann gewundert, wenn sie gesagt hätten, gib mir die Hälfte des Tanks dazu. Aber ich hätte es überhaupt nicht schlimm gefunden, da gerade bei der Frankreich-Tour irgendwie 20, 30 Euro zum Tank natürlich dazu zu tun. Ne?
Ja.
Ich glaube, mir wäre es wichtig als Fahrer, dass es zumindest angeboten wird. Ich würde es aber nicht annehmen.
Ja, würde ich auch. So sehe ich es auch. Ich würde es auch nicht annehmen. Also auch wenn ich mich natürlich freuen würde, aber ich würde es, aus welchem Grund würdest du es nicht annehmen? Ich würde es aus dem Grund nicht annehmen, weil ich mir wieder mal in meinem kranken Hirn denken würde, der denkt sich jetzt, boah, wie notwendig hat der es, dass er jetzt irgendwie 20 Euro von mir nehmen muss. In Wirklichkeit denke ich mir, ich würde es eigentlich schon gern nehmen, aber ich mache es dann nicht, weil es irgendwie komisch aussieht.
Also ich habe, ich würde es einfach nicht machen, weil die Fahrt hätte ich eh getan, so irgendwie. Das ist was anderes, wenn man sich im Vorfeld ausmacht, lass uns zusammen fahren, dann ist es nochmal was anderes. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei dem, als es um die Weinberg-Mosel-Sache ging, habe ich gesagt, ja, alles klar, super nett, dann machen wir es beim nächsten Mal so einfach, dass ich fahre. So habe ich das jetzt geregelt. Also
ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob man jetzt einmal fährt oder... Ja. Also ich bin ja früher, als ich nach Wien gezogen bin, bin ich ja wirklich jedes Wochenende nach Kärnten in meine Heimat gefahren. Und das sind halt einfach pro Strecke fast 400 Kilometer. Ne? Also ich bin 800 Kilometer jedes Wochenende gefahren. Und da sind auch immer Freunde von mir mitgefahren oder vielmehr Kollegen. Und da weiß ich gar nicht mehr, haben die mir was dazugegeben oder nicht? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also das hätte ich dann komisch gefunden, wenn man dann irgendwie sagt, okay, du, ich fahre jetzt da immer kostenlos mit, ne?
Ja, total. Also ich muss auch sagen, also ich kenne auch eigentlich keine Leute, die das nicht zumindest dann anbieten würden. Ich weiß es nicht.
Aber wahrscheinlich war ich da in meiner Jugend mit 18, 19, da habe ich ja gelebt wie, als gäbe es keinen Morgen, obwohl ich viel ungefähr ein Zehntel von der Kohle hatte, die ich jetzt habe.
Kenne ich.
Und habe die wahrscheinlich auch alle eingeladen. Ich habe ja auch immer beim Weggehen in Clubs, ich habe ja wirklich auch immer Runden geschmissen, weil ich dachte so, bevor jetzt überhaupt keine Stimmung aufkommt, mein Gott, dann zahle ich halt eine Runde, nachdem offensichtlich sonst niemand was zahlt. Und deswegen hatte ich ja auch nie Kohle, ne? Also ich habe ja wirklich, muss man sagen, so von 18 bis 2021 richtig Kohle auf den Kopf gehauen, dass ich hatte echt mein Konto unfassbar überzogen und es hat echt ein paar Monate gedauert, das alles auch wieder auf Null zu bringen und ich habe mir aber nichts gekauft, sondern das war einfach, weil ich halt ja so gelebt habe.
Also ich hatte nie Minus, aber ich habe trotzdem mein ganzes Geld für sowas rausgehauen. Wenn eine Freundin gesagt hat, ich kann heute nicht ins Kino gehen, weil
ja, das habe ich auch gemacht. Ja.
Also solche Sachen und auch was du an Runden sagst, das hat sich bei mir sehr stark geändert mit meinem ersten Job. Also ich habe noch im Studium so gelebt irgendwie. Und mit meinem ersten Job, wo ich dann irgendwie das erste Mal gemerkt habe, oh Gott, so wenig, also ich hatte ich glaube das erste halbe Jahr mit dem, was ich verdient habe, weniger zur Verfügung als in meinem Studium. Mhm. Und da hat sich das bei mir geändert, dass ich so
Warum?
Ein bisschen…
Warum? Weil hattest du ein Stipendium?
Ich habe mir einen Kredit aufgenommen für die Uni. Und habe neben der Uni noch gearbeitet und meine Eltern haben mir in der Uni noch die Miete bezahlt, also all dieses, also hat sich einfach irgendwie besser und ich war ja schon immer sehr, dass ich sofort selbstständig sein wollte, also habe ich mit meinem ersten Gehalt gesagt und jetzt bezahlt ihr die Miete nicht mehr und damit war ich aber dann ziemlich am Ende der Nahrungskette angekommen. Und und da hat sich das dann geändert. Da habe ich tatsächlich mich dann mehr zurückgezogen und weniger Runden gegeben, was auch okay war. Ich habe dann gelernt, man muss nicht immer dafür sorgen, dass es allen gut geht. Ne? Also
ja, das ist mein tägliches Learning. Ne? Okay. Ich möchte ja immer, dass sich alle wohlfühlen. Ich bin ja so harmoniebedürftig.
Ja, ja, aber.
Warum lachst du jetzt?
Ja.
Warum lachst du da mit deinen kleinen, noch halb verquollenen Augen?
Ey, ganz ehrlich. Ja, lassen wir das doch einfach. Du bist harmoniesüchtig. Aber man muss ja, also, man muss eins sagen. Wir sind jetzt nicht mehr in einem Alter, wo sich jemand, der gerne was trinken würde, nicht selber auch was zu trinken holt. Also, holt.
Das, ne? Ja, das schon, ja.
Mal eine Runde, aber früher habe ich ja auch die Abende finanziert, ja.
Das habe ich auch gemacht, und ich habe ja auch ich habe ja auch irgendwie Flaschen bestellt und so, ne? Also ich kann mich erinnern, ich habe in den Sommerferien immer im Hotel und im Strandbad bei uns gearbeitet, wo ich gewohnt habe. Und ich habe da damals, muss man sagen, für einen Saisonjob einfach richtig gut verdient, ne? Also ich hatte da echt richtig gut Kohle und ich habe ja nichts ausgegeben, weil ich zu Hause gewohnt habe. Und das ganze Geld, das ich verdient hatte, habe ich nur eben für solche, ich war mit Kollegen feiern und habe hier 2, 3 Sektflaschen gekauft und das halt irgendwie 3, 4 Mal die Woche. Und dafür habe ich einfach extrem viel Geld ausgegeben. Also einfach auch, um einen lustigen Abend zu haben. Und manchmal habe ich das heute schon noch, also nicht, dass ich jetzt den ganzen Abend finanziere, aber wenn ich zum Beispiel merke, dass man unterwegs ist und die Stimmung kommt irgendwie nicht in Fahrt, dann fange ich halt an mit Runden. Also dann hole ich halt irgendwie Schnäpse, was auch immer, damit die Leute halt ein bisschen lustig werden. Ich meine, bei uns ist das jetzt kein Problem, weil wir sind immer lustig, aber
wir holen trotzdem Schnäpse.
Wir holen trotzdem Schnäpse, aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber also ich meine, um ehrlich zu sein, feiern gehen ist für mich so weit weg in meinem Kopf, was total bescheuert ist, weil es ist ja gefühlt irgendwie erst 5 Wochen oder 6 Wochen her, dass ich raus war. Aber in meinem Kopf ist es gar nicht mehr vorhanden, dass es das doch gibt.
Mhm.
Also, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, nächste Woche irgendwie in einem Club zu hängen.
Nee, das ist irgendwie komisch, ne?
Ja, das ist komplett
weg. Also mit Mundschutz
weg.
Vielleicht.
Und ich frage mich halt auch, wie wird das nach der Krise, ja? Also, weil... Also wie lernt man dann jetzt Menschen kennen? Das ist ein großes Thema.
Ja, und was hat man auch für ein Gefühl dabei, ne? Also ich kann mich erinnern, als wir bei Karneval, also zu Karneval in einem Lokal waren, das ja wirklich bummvoll war mit Menschen, also wo du nicht umfallen hast können vor lauter Menschen, habe ich ja irgendwann, glaube ich, zu dir gesagt, also wenn da, und das war bevor die ganzen Beschränkungen kamen und so, und bevor das übrigens war Ende Januar, Anfang Februar, bevor es wirklich auch spruchreif war bei uns,
Thema war, ja.
Als es gerade in Wuhan angefangen hat, habe ich ja gesagt, also wenn da jetzt einer Corona hat, haben es alle. So.
Ja, ja.
Und da haben wir noch gescherzt drüber. Aber wie ist das denn? Was machst du denn jetzt mit der Kamera?
Warte.
Da haben wir noch gescherzt drüber und da habe ich gesagt, wenn wir jetzt, ja, und wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass wir jetzt, keine Ahnung, in 2 Monaten in einem Club stehen, da wird doch jeder sich denken, okay, und was ist, wenn jetzt hier doch noch einer Corona hat?
Naja, also in Köln anscheinend ja nicht, das interessiert
nee,
die Menschen
nicht.
Ja nicht,
egal,
aber…
Ja. Köln
aber,
ist ja Ausnahme, das ist wie Amerika, also wie das ist wie Trumpland. Ne?
Aber ja, also ich habe irgendwie, wenn ich mir jetzt gerade in meinem Kopf vorstelle, mit wem in meinem Umkreis könnte ich mir denn jetzt vorstellen, zu umarmen oder so zu küssen, ne? Und lustigerweise, ich glaube, das ist jetzt passiert, dass ich ein Misstrauen Fremden gegenüber entwickelt habe. Also bevor ich auf die Idee käme, mich jetzt mit irgendeinem Fremden zu daten, sind in meinem Kopf eher Menschen vorhanden, denen ich vertraue, die ich schon kenne. So nach dem Motto, ja, das ist zwar komisch, aber das ist irgendwie in meinem Kopf drin. Das
ja,
ist
aber würdest du dann mit denen auch was machen, obwohl du normalerweise mit denen nichts machen würdest?
Nee.
Nee.
Nee, jetzt haben nicht auf einmal irgendwelche Typen, die sonst keine Schnitte hatte, auf einmal eine Schnitte, nee, das meine ich überhaupt nicht, aber ich kann mir zum Beispiel nicht mehr, also gerade nicht vorstellen, jemand Neues kennenzulernen, sondern mein Bauch- und Kopfgefühl sagt mir, nee, dann lieber das etwas Altvertrautes, was schon mal mit dir in Kontakt war. Das ist bescheuert, ich weiß, aber irgendwie ist das gerade mal so ein Grundmisstrauen Fremden gegenüber.
Ja, aber wenn du jetzt, also wenn wir jetzt sexuell werden wieder mal.
Ach so,
Bei Minute 38.
Kann man das schon mal machen.
Kann man schon mal machen, ne? Heute haben wir lange gebraucht, bis wir sexuell wurden. Und wie ist es denn dann? Also du musst ja dann irgendwann mal auch, oder willst du dann das Alte wieder aufwärmen? Oder wie ist der Plan? Also irgendwann musst du ja auch Fremde wieder.
Ja, also der Plan ist folgendermaßen.
In dich reinlassen.
Folgendermaßen ist der Plan. Also erstmal um, sag ich mal, den Entzug wieder, also den Batteriestand wieder aufzuladen, ja, würde ich der Einfachheit halber sagen, dass man etwas Altvertrautes zu sich in die Wohnung lässt.
Das ist wie bei der Hochzeit, ne? Was Altes, was Geliehenes, was Gebrauchtes.
Was Blaues. Was Blaues. und dann schaut man mal weiter. Aber ich bin gerade nicht so, ich kann mir nicht vorstellen, rauszugehen, wen kennenzulernen und mitzunehmen, schon gar nicht irgendwen bei Tinder, weil ich habe ja jetzt mitbekommen, wie sich die Männer bei Tinder verhalten. Die treffen sich nämlich jeden Tag mit irgendeiner anderen Perle, die sich darauf einlässt, schon gar nicht irgendwie so jemanden zu mir lassen. Auf gar keinen Fall.
Da gab's also, doch jetzt auch eine Journalistin, die das recherchiert hat, ne?
Ja, ja, beim qualitativen Sat.1 Frühstücksfernsehen hat sich eine Dame, das war der Lockvogel, die hat mit Tinder-Männern geschrieben.
Der Lockvogel im Lockdown.
Und 10 von 10 Männern haben sich mit ihr getroffen oder wollten sich mit ihr treffen. Und 3 Männer, sogar noch nicht mal draußen, sondern die haben sofort gesagt, sie soll zu denen nach Hause kommen und wurden richtig aggressiv, als sie gesagt hat, nee, mir wäre es lieber erst mal draußen. Da sind die richtig aggressiv geworden.
Nee.
Und dann bei 2 Männer haben ihre Erlaubnis gegeben, dass man sie zeigen darf. Und die haben dann auch gesagt, ja, sie sehen das nicht so eng. Und wenn das Mädel jetzt Lust gehabt hätte, dann hätten sie die auch mitgenommen. Also ja, so viel dazu und muss jeder für sich selbst wissen, aber genau aus diesem Grund werde ich genau Tinder-Männer nicht treffen. So.
Ja, ich meine, man darf ja nicht alle über einen Kamm scheren, ne, aber das ist halt schon blöd, ne? Also so eine Geschichte, muss man sagen. Aber ja, das sieht man halt wieder, wie hormonell halt auch man gesteuert ist, ne?
Natürlich, das merke ich ja auch, aber ist das nicht gerade das Interessante? Wie gehe ich damit um und was kommen da jetzt für Gedanken? Also ich habe ja tatsächlich so Gedanken, die mein Beziehungsbild völlig verändern. Also,
du willst jetzt Familie gründen oder was?
Nee, überhaupt nicht. Aber dass ich sage, mir sind gewisse Attribute bei Männern jetzt viel wichtiger.
Welche?
Mir ist zum Beispiel gerade total wichtig, ein mega Vertrauen zu haben und so eine, dass man weiß, derjenige ist immer für einen da und unterstützt einem allem.
Das hattest
was
du
tut.
Vorher nicht oder was? Was waren denn vorher die Attribute?
Leidenschaft,
okay.
Schmetterlinge.
Okay.
Ja.
Also jetzt mal ganz runtergebrochen. Viele Frauen sagen ja, ich weiß, es klingt total doof, aber sie sagen es trotzdem. Ich höre es immer wieder. Ich möchte keinen Mann, der zu lieb ist. Mm. Das heißt, jetzt würde man vielleicht auch einen Lieben nehmen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also das kommt ja immer drauf an, meinen die mit zu lieb langweilig? Ja, man kann auch lieb sein und trotzdem ein...
Naja, ich sag's jetzt mal ganz unverblümt. Manche Frauen sagen, ich möchte ein Arschloch als Mann. So.
Nein, war ich noch nie und das hatte ich noch nie.
Aber du kennst das von Frauen, ne?
Ich kenne das, ja, ich kenne das sehr. Und ich glaube, sie verstehen das halt falsch. Sie denken sich mit Arschloch so jemanden, der einen so an die Wand presst beim Sex. Das kann übrigens, wenn ihr denen mal die Chance geben würdet, auch ein lieber Mann machen, ja? Nur halt, der liebe Mann redet vielleicht erstmal mit euch darüber, ob es okay ist, dass er euch an die Wand tut.
Nee, aber bitte nicht währenddessen.
Nee.
So, also können wir kurz unterbrechen? Ich hätte jetzt da eine Idee, einen Vorschlag. Können wir den ganz kurz diskutieren? Also ich würde dich jetzt so an den Schultern nehmen und so an die Wand drücken. Wäre das für dich okay oder würde dir das jetzt zu weit gehen?
Ja, aber um jetzt mal darauf wieder zurückzukommen, also wenn man das jetzt so plakativ ausdrückt, war es vielleicht auch so, dass es mir eher um Leidenschaft, um wie auch immer ging und dass ich mir jetzt denke.
Da ist mir gerade noch was eingefallen, Entschuldigung. Eine Freundin von mir, die hat Männer immer in 3 Kategorien unterteilt.
Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt, aber erzähl nochmal.
Ich glaube aber nicht im Podcast, ehrlich gesagt.
Okay.
Ich, drei Kategorien hat die Männer unterteilt und die letzte Kategorie war so ihre Traumkategorie, um auch wieder auf das Thema zu kommen. Und zwar hat die Männer unterteilt in die Kategorie 1 an die Wanddrücker, also das, von dem du gerade gesprochen hast. Kategorie 2, die Hosenzerreißer. Und Kategorie 3, die Bettzerstörer.
Boah, ja. Also wenn man mein Bett zerstören will bei einem Boxspringbett, da muss man schon einiges.
Ja, das ist ja jetzt auch eher metaphorisch gesprochen. Ne? Aber
dann hatte sie ja, um ehrlich zu sein, gar niemals den Lass uns drüber reden Typ, weil das ist ja Generation heute, ne?
Ja, ja.
Also, Generation, also habe ich letztens mit einer Freundin drüber geredet, das ändert sich ja alles. Also die Männer werden zu Frauen und deshalb müssen die Frauen noch stärker werden und männliche Attribute an den Tag legen. Das ist
boah,
halt,
jetzt machst du hier ein Fass auf, ne? Also ja, da muss man immer ganz vorsichtig sein. Das ist ein ganz dünnes Eis, worauf wir uns jetzt bewegen. Gehen wir da lieber runter wieder von der dünnen Eisschicht. Du weißt, das ist ganz schwierig.
Die sagen sowas, ich habe jetzt, also wir können, ach, lass uns mal kurz hier zu unserer Kategorie zur letzten kommen, oder?
Ja,
dann kann
okay, ich
das nämlich verbinden.
Letzte Kategorie, die wir schon lange nicht mehr hatten, nämlich diese hier.
Der Bagger der Woche.
Ja, wunderschön, dass wir es wieder haben, weil, wie ihr mitbekommen habt, ich bin wieder im Tinder-Game, um euch mit lustigen Anekdoten zu befruchten, um das jetzt mal so.
Um in der Sprache zu bleiben, in der Sprachwelt zu bleiben.
So, ich weiß gar nicht mehr, auf was ich hinaus wollte. Ich erzähle jetzt erstmal vom Bagger der Woche. Der Bagger der Woche, und das finde ich, ist die kreativste, also die kreativste Nachricht, die man einem in solchen Zeiten schicken kann. Und zwar hat mir dieser Mensch eine Nachricht geschrieben, in der drin stand, ich bin vom BKA. Ich musste vor einem Monat zwangsinfiziert werden, um weiterzuarbeiten, bin jetzt immun und wir können uns sofort treffen.
Das ist nicht dein fucking Ernst.
Doch. Und entweder war es die kreativste Lüge aller Zeiten oder es war so richtig der an die Wand Drücker, ja.
Ich musste zwangsinfiziert
ja.
werden.
So ist es, so ist es.
Aber es, das ja. Aber geil, aber finde ich eigentlich ganz geil. Das finde ich so geil, oder? Wie diese Woche, ich habe es ja gestern schon erzählt, habe ich Aktenzeichen XY ungelöst geschaut, ein Ritual von mir. Und da war eine Geschichte über einen Heiratsschwindler und die haben die Szene nachgestellt und der hat eben so mit amerikanischem Akzent gesprochen und hat gesagt, er heißt Michael Morris und hat dann der Frau gesagt, ja, weißt du, ich muss dir was erzählen, weil ich bin der Sohn von Philip Morris, weißt du, von den Zigaretten. Und sie gesagt, was? Ja, meine Familie hatte Millionen, aber ich habe Probleme mit meinem Vater und ich komme nicht an das Geld ran.
Du
und
könntest
dann,
das auch ganz gut.
Könnte ich auch gut, ne?
Ja.
Und dann hat er so ein, wann die Golf spielen, dann hat er einen Gehirntumor vorgetäuscht. Also hat er so plötzlich ganz starke Kopfschmerzen bekommen. Und dann war er bei einer Untersuchung und da ist rausgekommen, er hat einen Gehirntumor. Die Operation, die hätte wohl ganz viele 1.000 Euro gekostet und er kann das aber natürlich, hat dann die Familie von ihr gesagt, ja komm, wir zahlen dir das. Es ist doch, ich meine, es geht um dein Leben. Und dann, oh nein, ich kann das nicht annehmen. Aber wenn mein Vater stirbt, ja, er ist schon sehr alt, dann erbe ich die ganze Geld von die Philip Morris, dann kriegt ihr alles zurück, ja. Ja, ja. Das Problem war, das hat er halt einfach 20 Uschis erzählt und irgendwie kam dann nie das Geld von Philip Morris. Ich weiß nicht, ob er immer Philip Morris, vielleicht war er auch mal der Sohn von Lucky Strike oder so. Ich weiß es nicht, ja. Also
ich habe ja gestern schon gesagt, und ich, das ist ja so verrückt, weil wenn man mich kennenlernt, wirklich jetzt ziemlich selbstbewusst. Ich glaube, ich bin komplett anfällig für sowas. Ich glaube, ich glaube so sehr an das Gute im Menschen. Ich glaube, man muss mir, also wie ich immer sage, ich bin so wie so ein Welpe, den tritt man immer mit dem Fuß weg und ich komme immer wieder angekrochen. Und ich glaube, bis
nur bei mir
ich,
nicht. Bei mir kommst du nicht angekrochen. Mir gibst du immer Kontra.
Ja, irgendwo muss ich das ja üben. Ja,
also. Ach, danke. Schön, dass ich dein Boxsack sein darf.
Ja, aber also ich glaube tatsächlich, dass ich, also ich, ja, vielleicht ist das irgendwas in meinem Gehirn kaputt, dass ich so sehr an diese, an diese Love Story, an diese große Big Love Story denke, dass ich anfällig bin für solche Lügengeschichten. Also Alex, ja, wenn du mal merken solltest.
Ja, merke ich ja immer bei dir, deswegen hast du ja keinen Partner.
Ja, aber ich meine, wenn du merken solltest, dass ich sage, du Alex, der Fabiano.
Deinen Namen wieder so geil, ne? Fabiano.
Der Fabiano, der braucht 10.000 Euro für seine Eisdeal-Schulden. Dann sagst du mir mal ein paar Takte dazu, ja.
Ja, ja, und dann sagst du, Alex, bitte, du bist immer so negativ. Das stimmt wirklich. Ich habe sogar mit seiner Mutter geredet, mit der Francesca. Francesca hat mir versichert, dass es wirklich so ist.
Oh Mann, Leute, ey, ja, ich glaube tatsächlich, also wenn irgendein Mann das hört und mich davor retten möchte, in die nächste Schuldenfalle zu geraten, ja, meldet euch bitte.
Das war auch ein geiler Anmachspruch. Bitte rette mich davor, in die nächste Schuldenfalle zu geraten.
Mit der Schuldenfalle sind Männer gemeint, ja.
Naja.
Ich habe kein Geldproblem.
Okay, aber du hast ja sonst noch so ein paar, finde ich, nette Anekdoten von Tinder, die du mir geschickt hast. Also wie zum Beispiel der eine Mann, der dich zu einem Tantra-Seminar eingeladen hat. Das fand ich auch schön.
Also ich hatte, genau, also Tantra-Seminar hätte ich heute haben können, und der war auch Tantra-Lehrer. Der hat gesagt, jetzt probieren wir das erstmal heute aus. Und wenn es mir gefällt, könnten wir das öfter miteinander praktizieren.
Das ist doch nett.
Und was ich auch noch hatte, das war richtig schön, das war der Mann, der wollte mein Sexsklave sein, mhm, und der wollte auch, dass ich mich um die Finanzen kümmere. Also ich, und er wette,
er
hätte
das ist
die,
doch ein Jackpot, Keller.
Der hätte auch komplett Social Media an mich abgegeben, also der hätte praktisch sein ganzes Leben, mhm, in meine Hände gegeben. Und dafür hätte ich ihn nur ein bisschen schlagen müssen, mit ihm Sex haben müssen.
Mhm. Aber warum hast du das nicht gemacht? Das ist doch super, das ist eine tolle Einnahmequelle. Was
er war mir zu jung. Ich hatte
was
die
hat
er
denn
Sorge,
beruflich
er,
gemacht, damit wir auch wissen, ob sich das überhaupt
das
auszahlt?
Hat er mir nicht, ich war ein bisschen geschockt nach der Nachricht, weil ich habe gedacht, das wäre ein Scherz und habe geschrieben, oh, das ist mal eine gute Anmache. Mhm. Und er meinte dann so, er wüsste jetzt nicht, was ich daran lustig finden würde, er meint das ernst. Mhm. Und mir war er ein bisschen zu jung, weil wenn man mit 25 schon solche Gedanken im Kopf hat, dann frage ich
aber
mich, was
ist da. Aber das könnte ich jetzt auch machen, also weil ich habe ja immer so ein bisschen Problem, meine Social-Media-Kanäle, ich habe ja mehrere, zu bedienen. Mich nervt das eigentlich immer, weil das ist schon immer auch ein Aufwand und es frisst so viel Zeit. Ich könnte das jetzt auch einfach machen und einfach sagen, ich suche jetzt einen Sklaven und der macht das für mich. Ach so, nee, ich müsste das ja dann machen. Für
du müsstest
Sklave.
Alles abgeben.
Ach scheiße, ach so, dann müsste ich der Sklave sein. So.
Ja.
Mhm. Kellerchen, möchtest du vielleicht meine Herrin sein und meinen Social-Media-Account betreuen?
Und ich habe dann praktisch die Macht über deine Konten auch, oder?
Nee, das nicht. Also, ach so, so, also eher die Light-Version. Du darfst mein Social-Media betreuen.
Ach, danke. Ja, super, nehme ich gerne an.
Und ein paar Botengänge, weißt du? Mhm. Das macht mich total an, wenn du für mich die Botengänge erledigst.
Ja, und wenn ich dann so in die Haustür reingekrochen komme, ne, mit dem Brötchen im Mund.
Ja, nee, das muss ja, das geht ja nicht, weil du musst dich so hinstellen und mir die so hinwerfen, die Brötchen. Mm. So ein bisschen herrisch.
Mit so einer Peitsche.
Ja, ja.
Hier hast du deinen Scheiß.
So nämlich, genau.
Ja, gut. Also ich merke schon, also das muss ich dir noch kurz sagen, Alex, und das können wir dann in die nächste Folge einbauen, ja, weil wir haben ja jetzt schon sehr, sehr spät.
Wahnsinn, ich komme nicht mehr zu meinem Bagger der Woche dieses Mal, aber gut. Ich habe ja auch keinen. Ich habe eine Geschichte ausgegraben, muss ich sagen, vor vielen Jahren aus meiner Jugend. Aber
ja, willst du die jetzt noch zu?
Soll ich die noch schnell raushauen?
Ja, komm, hau die noch raus.
Okay, also die ist mir eingefallen, weil mir nämlich auf Facebook werden mir ja immer wieder Leute vorgeschlagen und jetzt ist mir ein Typ vorgeschlagen worden, den kenne ich tatsächlich aus meiner Jugend. Es war kurz nachdem ich nach Wien gekommen bin und es war ein Kollege von mir und der hatte ein Haus am Wasser. Und er hat mich irgendwann mal eingeladen, zu sich und seinem Freund zu kommen zum Schwimmen im Sommer. Und dann bin ich da hingefahren, wir waren, haben wirklich lustigen Tag gehabt, wir haben gegrillt, wir haben waren schwimmen und ich war halt doch so mega unsicher und auch nicht so, ja, nicht so selbstbewusst wie heute. Und wir waren dann schwimmen und dann saßen wir, das hat gerade irgendwie die Dämmerung begonnen, saßen wir da auf einer Picknickdecke, haben was getrunken. Und irgendwann fängt dann sein Freund an, mich so am Oberarm zu streicheln. Und ich dachte so, was geht da jetzt ab, ne? Und dann sagt mein Kollege so, ist das nicht schön hier? Es ist so romantisch. Und ich dachte so, ah ja, gut. Ich glaube, wenn ich den letzten Bus kriegen will, dann muss ich jetzt langsam fahren. So, und das war für mich so ein total einschneidendes Erlebnis, weil ich dachte, das ist schon, also du musst schon auch Eier haben, als Pärchen jemanden einzuladen, von dem du nicht weißt, wie tickt der eigentlich.
Das stimmt.
Und was, und dann eben zu riskieren, dass der total, ich meine, ich hätte ja auch irgendwie sagen können, ey, habt ihr sie noch alle oder was? Ich habe dann halt das höflich gemacht, ne? Heutzutage würde ich sagen, was geht hier gerade ab? Ich glaube nicht, dass das der Plan war, den ich hatte. Ich wollte eigentlich nur schwimmen kommen und grillen. So. Und wollte es einfach bei einem Würstchen belassen. Und nicht eure zwei auch noch.
Nicht daraus drei machen.
Richtig. So. Also. Das
okay,
war genau, das ist mir eingefallen, weil mir der jetzt auf Facebook vorgeschlagen wurde. Und
du dachtest dir so,
vielleicht komme ich doch nochmal zum Schwimmen.
Jetzt, nachdem alles anders ist und ich älter. Aber was ich kurz zum Ende noch sagen wollte, wir haben euch letzte Woche angeteased, so eine Art Love Story zu machen.
Ja,
ne? Und der Alex und ich haben auch eine Idee. Das machen wir nächste Woche. Und wenn ihr Vorschläge haben solltet, wie auch immer, soll Alex die Frau sein im Denken. Das fände ich nämlich eigentlich viel interessanter.
Genau, also für alle, die letzte Woche nicht zugehört haben, wir haben gesagt, wir erzählen eine Geschichte, eine Kurzgeschichte von dem Kennenlernen von einer Frau und einem Mann. Und einer von uns erzählt die Gedanken der Frau und einer von uns die Gedanken des Mannes. Und vielleicht wird dann vieles auch klarer.
Mhm. Ja.
Oder auch nicht.
Lernt mit uns die Gedanken des anderen Geschlechts kennen und das nächste Woche.
Wow, was für ein Teaser, was für ein Cliffhanger. In diesem Sinne, Kellerchen, geh dich bitte jetzt mal frisieren, weil ich kann mir das nicht mehr anschauen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen und hören.
Bis nächste Woche.
Tschüss.